Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Heute behandeln wir in dieser Folge mal ein ganz anderes Thema. Das ist ein Thema, das über die ganzen Jahre jetzt immer mal wieder aufgetaucht ist und das uns, glaube ich, auch noch eine Zeit lang begleiten wird. Und ich hatte ja vor einiger Zeit auf meinem Instagram-Kanal so eine kleine Umfragenrunde gestartet und habe heute dementsprechend auch sehr viele Fragen mit eingebaut, die euch selber auch interessiert haben bzw. interessieren. Und ihr werdet heute von mir nicht so viel hören, sondern ich bin heute hauptsächlich dafür hier, um eben diese Fragen zu stellen und auch die Fragen, die euch interessieren. Und ja, ich würde sagen, unser heutiger Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Willkommen, hallo!
Ja, hallo, ich bin der Kevin, ich bin der Betreiber vom Lost Place Club und bin auch tatsächlich heute das allererste Mal irgendwie überhaupt in der Öffentlichkeit. Also ich habe mich noch nie zu Wort gemeldet und habe mich immer sehr im Hintergrund gehalten. Aber ich denke, es wird mal Zeit und es ist auch für viele Personen interessant, dem ganzen Projekt mal auch eine Stimme zu geben, um mal zu zeigen, was steckt denn alles so dahinter und ist das Ganze wirklich so schlimm, wie man immer denkt. Ja, hier bin ich.
Ja, Kevin, im Voraus möchte ich dir erstmal danken, dass du überhaupt dich bereit gestellt hast, hier teilzunehmen oder einfach mitzumachen, ja, weil, wie wir alle wissen, ist das ja auch ein bisschen unüblich, sag ich mal. Und wie du sagst, du warst bisher eigentlich mehr im Hintergrund, aber bist heute so das erste Mal freisprechend. Und ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, die nicht nur von mir kommen, sondern ich habe auch meine Community auf Instagram gefragt, was sie denn gerne wissen möchten, wenn sie die Chance hätten, jemanden wie dich zu befragen. Und ich bin gespannt, was da heute so rauskommt und was wir erfahren werden. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal ein mit der ersten Frage. Und zwar, wie entstand denn überhaupt diese Idee, eine frei zugängliche Plattform für alle zu gründen?
Das war tatsächlich gar keine Idee von Beginn an, das ist einfach passiert. Das ist, wenn sich zwei Hobbys oder zwei Leidenschaften fusionieren und dann passiert sowas halt. Also ich habe schon während meiner Schulzeit, so in der 7., 8. Klasse ungefähr, habe ich angefangen mit dem Programmieren und noch viel eher habe ich mit dem Thema Lost Place begonnen, so als kleines Kind. Natürlich nimmt man das Hobby nicht direkt als Lost Place oder Urbex war. Früher war es halt als kleines Kind, rennt man halt in irgendwelchen alten Scheunen umher oder alten Fabriken und spielt da Verstecken oder irgendwas. Aber so hat sich das mit der Zeit entwickelt, dieses Hobby. Irgendwann hat man einen Führerschein gehabt, ein Auto, man konnte auch mal spannendere Orte bereisen als nur die drei Orte, die man so in der eigenen Stadt kennt. Ja, parallel habe ich natürlich weiterhin auch in den Abendstunden programmiert. Und irgendwie hat das eine halt zum anderen geführt. Also es war tatsächlich, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, ich mache das jetzt, sondern es ist halt einfach organisch gewachsen.
Mhm. Und was war so der Hintergedanke bei dieser Idee? Also du hast ja gesagt, du hast schon immer so ein bisschen programmiert und besuchst aber auch Lost Places. Aber was war der Hintergedanke bei Gründung der Website oder der App oder dem Projekt?
Das war tatsächlich der Frust. Der Frust, als ich bin jetzt mittlerweile über 30. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, zu meiner Schulzeit und Kindheitszeit habe ich schon damit begonnen. Das heißt, als ich auch damit angefangen habe, und ich gehöre vielleicht nicht zu den ganz, ganz alten Hasen, aber ich bin auch schon ein etwas älteres Häschen. Ich kenne noch die Zeiten, in denen das wirklich wie Schwarzgeld gehandelt wurde, diese Standorte untereinander. Und da war das früher noch viel schlimmer mit der Geheimhaltung von Standorten. Und da gab es dann irgendwann dann die Zeit, wo es dann anfing mit Google Maps und allen möglichen und mit dem Auftreten des Internets. Gab es dann schon früher irgendwelche Leute, die Standorte zusammengesammelt haben zu irgendwelchen Karten, die natürlich komplett unmoderiert waren. Da hat halt irgendeine Gruppe halt Standorte zusammengesammelt. Und diese Standortkarten, die wurden dann unter der Hand weiterverkauft. Das heißt, irgendjemand hat die erstellt, hat die dann frei zur Verfügung gestellt, weil er sich sagen wollte, oh, ich mache hier was Gutes. Und dann, weil es eben früher nichts gab, haben dann viele Personen die unter der Hand weiterverkauft, weil du hast auch keine andere Möglichkeit gehabt, da irgendwie ranzukommen. Und ich kenne da noch ein Ereignis. Ich hatte früher mit einer Person oder mit vielen Personen geschrieben. Früher war das noch üblich, dass man sich über so Gruppen ausgetauscht hat und dann vor allem auch sehr viel privat geschrieben hat. Und da hatte ich mit einer Person mich ausgetauscht. Und die haben uns immer gegenseitig Standorte geschickt. Relativ wenig, weil früher gab es eben noch nicht so viel. Und dann gab es in irgendeiner anderen Gruppe, hat irgendjemand gesagt, hier, er hat eine Karte gemacht von seinem Bundesland. Wer die haben möchte, soll kommentieren. Und ich habe das kommentiert und die Person hat es auch kommentiert. Und plötzlich einen Tag später ist eine Nachricht reingeflattert. Hier, ich habe eine Karte für 15 Euro PayPal kannst du sie haben. Wo ich mir auch dachte, ne, also erstmal, ich habe die selber bekommen von der Person. Die hat sie natürlich auch nur weitergeschickt von irgendwoher. Ja, und die hat die Karte kostenlos bekommen und möchte sie jetzt weiterverkaufen. Und ich weiß auch, dass das Geschäft floriert hat mit diesen Karten unter der Hand. Und so habe ich dann angefangen, was Eigenes zu bauen, was man eben nicht direkt weitervermarkten kann, was eben wirklich in meinem Besitz ist und was man vor allem auch moderieren kann, weil diese Karten, die wurden einmal erstellt. Die Standorte wurden rauskopiert, rausextrahiert oder direkt sogar 1:1 weitergeschickt. Und die wurden ja nie aufgearbeitet. Also viele Standorte gab es gar nicht mehr, waren neu. Viele Besitzer hatten Immobilien drauf, die vielleicht gar keine Lost Places waren, aber trotzdem waren sie drauf und die Leute sind alle hingepilgert und die hatten riesen Ärger mit den Leuten. Deswegen war das für mich damals so ein Punkt, wo ich dachte, wäre vielleicht ganz geil, sowas zu machen, um eben diesen Schwarzhandel oder auch diese Geheimniskrämerei so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und vielleicht war es auch ein bisschen ein rebellischer Hintergedanke, mal was zu machen, was nicht jeder macht, mal die Norm etwas zu sprengen.
Mhm. Wann hast du denn das gegründet überhaupt?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Das ging schon ganz, ganz früh los. Die App oder die Website ist auch mit der Zeit gewachsen und da gab es immer mal wieder neue. Früher hatte man die sich noch unter der Hand geschickt, da gab es die noch nicht in den Stores, da wusste ich noch nicht, wie das so wirklich funktioniert. Und da war das auch noch, da war das einfach nur eine Liste von Standorten. Da gab es keine Kartenfunktion und nichts. Das war dann wirklich einfach nur eine Sammlung von Koordinaten. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, wann das aufgetreten ist und die Apps. Irgendwann habe ich gesagt, okay, gut, ich habe mich jetzt so stark weiterentwickelt, was die Programmierung betrifft, ich mache jetzt was Neues. Und dann wurde die alte gelöscht. Und so hat sich das 2-3 Mal weiterentwickelt, bis wir jetzt halt da sind, wo wir jetzt sind. Und der Lost Place Club, der wurde, glaube ich, vor 2-3 Jahren gegründet. Das ist auch das erste Mal, dass ich dann mir gesagt habe, okay, gut, ich gebe dem ganzen Projekt auch jetzt einen Namen, als früher war es halt einfach irgendeine Karte.
Ah, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Seite schon ein bisschen länger existiert und nicht erst seit so kurzem Zeitraum, also kurz ist jetzt auch in Klammern gesetzt, aber eher so, keine Ahnung, 5 bis 8 Jahre.
Ja, also es gab ja schon davor Apps, die ich gemacht habe, aber die wurden halt dann quasi, die habe ich halt dann gelöscht, weil es dann was Besseres gab. Weil das ist beim Programmieren, das ist so wie mit dem Kochen, man fängt halt so ganz einfach an. Beim ersten Mal kriegt man vielleicht ein verbranntes Rührei hin. Irgendwann hat man schon mal ein cooles Spiegelei hingekriegt. Und so wächst man halt mit seinen Projekten auch. Und ich bin halt auch an diesem Projekt gewachsen. Und irgendwann sagt man sich, okay, mein Wissen ist jetzt so stark angewachsen, dass ich es gar nicht mehr, dass es einfach einfacher ist, was Neues zu machen. Und dann wurde halt das alte Projekt verworfen und wurde halt, die Daten wurden dann quasi ins neue Projekt übertragen und da wurde weitergemacht. Also das an für sich gibt es auch schon lange, aber jetzt der Lost Place Club an sich ist quasi relativ frisch.
Wie viel Arbeit steckt denn hinter dem Aufbau und der Pflege und so weiter im Allgemeinen?
Also was man ja eigentlich so sieht, wenn man die Seite öffnet, ist ja mehr nur so die Oberfläche. Was wirklich dahinter passiert ist, wissen die allerwenigsten. Und ich kann sagen, dass da wirklich verdammt viel Arbeit dahinter steckt. Also richtig, richtig viel Arbeit. Und das Ganze ist auch so ein bisschen wie ein Garten oder wie ein Haus. Sowas ist nie fertig. Also man kann nie sagen, jetzt bin ich fertig mit Programmieren, jetzt ist die Plattform fertig, so ist es, wie ich haben möchte. Das ist, sobald man an einer Ecke fertig ist, fällt einem an der anderen Ecke was auf und dann gibt's das und jenes und man wird nie fertig. Aber das allermeiste und vor allem der größte Zeitfresser ist die Moderation. Weil bei uns gibt's nichts, was unmoderiert über die Bühne läuft. Jedes Foto, jeder Kommentar, jeder Standort wird moderiert. Wir löschen Standorte, wir fügen neue hinzu. Also das ist tagtäglich wirklich richtig, richtig viel, was da zusammenkommt.
Also das heißt, die User selbst können nicht auf eigene Faust Orte einfach hinzufügen?
Nee, also das wird alles geprüft vorher. Auch Standorte, die drauf sind auf der Karte, können die Nutzer reporten. Wir haben eine Instagram-Seite, wir haben für jedes Bundesland eine WhatsApp-Gruppe. Da sind wir so stark vernetzt, dass da wirklich die Karte wandelt sich Tag für Tag. Also die Karte, wenn man die jetzt aufruft und in 2 Stunden ist es schon wieder eine ganz andere. Also die ändert sich wirklich tagtäglich. Und auch allein die Kommentare und Fotos, die eingereicht werden jeden Tag, das ist auch wahnsinnig viel, was da reinkommt. Und da kommt auch teilweise viel Mucks mit rein. Und das möchten wir halt nicht haben. Wir haben klare Regeln, was Vandalismus, Diebstahl, Zerstörung betrifft. Das kommt alles nicht rein und wir tun oder wir moderieren selbst, wenn da Graffitis sind und auf den Graffitis sind vielleicht Zeichen zu sehen, die man nicht unbedingt sehen soll, dann entfernen wir die Fotos auch. Also die werden wirklich richtig vorher gesichtet. Zum Schutz der Person laden oder akzeptieren wir auch keine Fotos, wo Personen drauf sind. Das filtert das Team alles komplett raus.
Also das heißt, ihr macht das tatsächlich alles händisch. Jetzt habe ich eine ganz interessante Frage. Es passiert ja immer mehr mit KI. Hast du mal dran gedacht, diese Website auch mit, also oder in deine Website auch KI einzubauen, um das alles zu, ja, um die ganze Sache zu erleichtern irgendwie?
Also KI steckt tatsächlich zum kleinen Teil drin, aber nicht für die Moderation. Das traue ich der KI noch nicht zu und wäre auch zu kostenspielig, das von der KI alles prüfen zu lassen, weil wir da wirklich sehr strenge interne Richtlinien haben, wo wir wirklich drauf achten. Und also wir legen auch sehr großen Wert auf Datenschutz. Natürlich kann es immer mal sein, wenn jetzt jemand sagt, na, ich gehe jetzt auf die Seite und suche jetzt eine halbe Stunde und finde trotzdem irgendwo ein verfassungswidriges Zeichen. Irgendwas rutscht immer durch. Aber wir haben da wirklich schon sehr strenge Richtlinien, dass wir das alles rausfiltern. Und wir sind auch nur Menschen und wir machen das auch alles in unserer Freizeit. Irgendwas rutscht immer durch, aber wir geben wirklich unser Bestes, eben da einen gewissen Safe Space zu bieten, damit auch gar nicht irgendwie die Idee erweckt wird, irgendwie Randale oder Diebstahl zu betreiben, dass man gleich von Beginn an, wenn man die Plattform nutzt, schon so eine grobe Richtung mitbekommt.
Und die andere Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist zum Beispiel, es gibt einen Ort auf dieser Karte und ich reporte den jetzt aber, indem ich irgendwas reinschreibe. Ich bin der Besitzer oder ich wurde da von der Polizei rausgeholt oder verprügelt oder was auch immer. Nur mit dem Hintergedanken, weil ich eigentlich nicht möchte, dass irgendjemand anderes zu diesem Ort hingeht. Dann ist für mich die Frage, wenn jemand sowas reporten würde und du sagst, ihr prüft das, aber inwiefern wird das dann geprüft? Also nehmt ihr das dann ernst, was die Leute schreiben oder hakt ihr dann da auch nach oder guckt im Internet oder wo auch immer?
Also natürlich wird sowas ernst genommen. Wie jetzt das Report-Verfahren im Hintergrund jetzt abläuft, da kann ich jetzt nicht allzu genau drauf eingehen, weil ich möchte ja auch, dass es niemand missbraucht. Aber es wird auf jeden Fall ernst genommen. Es wird auch alles gelesen, was irgendein Nutzer irgendwo hinschreibt. Also sei es eine E-Mail, eine Instagram-Nachricht, in der App ein Kommentar, ein Report. Es wird alles gelesen. Es wird nicht allem mit gleicher Intensität nachgegangen, weil da ist einfach Fingerspitzengefühl wichtig. Und am allermeisten prüfen wir das, indem wir einfach mit unserer Community gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben für jedes Bundesland eine WhatsApp-Gruppe und es gibt immer jemanden, der irgendwo in der Nähe wohnt und der das schnell rauskriegt, ob das stimmt oder ob das Quatsch ist. Und wir haben irgendwie immer jemanden, der den Standort kennt, der auf der Karte ist, und dann können wir immer nachfragen. Also wir gehen schon wirklich allem nach, aber wenn da jetzt Report reinkommt, ich bin der Besitzer, löscht das. Ja, sowas ist immer schwierig nachzugehen, gerade weil sich die meisten ja auch per E-Mail melden und auch vor allem ordentlich melden. Wir prüfen das natürlich trotzdem, wir gucken, wer ist der Besitzer, gehen dem Ganzen nach. Ja, aber wenn, aber beispielsweise prüfen wir auch die Nutzer, was hat er denn noch reportet? Die Möglichkeit haben wir ja auch. Und wenn der bei 3 oder 5 Standorten reinschreibt, ich bin der Besitzer, löscht das, dann wissen wir natürlich, naja, das kann so nicht stimmen. Aber wir lesen es trotzdem, wir gehen dem auch nach und gucken halt, wie plausibel ist das, was die Nutzer da schreiben. Und das ist auch wirklich sehr viel Aufwand, der dahinter steht.
Und du bist der alleinige Betreiber, gehe ich mal davon aus, oder? Und oder hast du da so ein ganzes Team?
Also erstmal läuft natürlich alles über mich. Also alles, was die Programmierung betrifft, was die Kosten betrifft, die monatlichen, die vom Konto rieseln. Das geht natürlich erstmal alles über mich. Und ich habe natürlich auch die alleinige Entscheidungsgewalt. Das heißt, ich bin so die letzte Instanz. Aber ich habe natürlich ein sehr großes Team, was dahinter steht. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen wie bei so einer kleinen Firma in Abteilungen aufgebaut. Jeder macht das, was er am besten kann und am besten möchte und wo er am besten dafür geeignet ist. Und ja, also die Plattform an sich, um mal zum Kern zurückzukommen, die gehört mir. Aber es wird eigentlich alles im Team entschieden. Ich bin dann so meistens, wenn es dann so 2 Lager gibt und man kann sich nicht entscheiden, dann bin ich dann so die letzte Instanz, die dann sagt, nee, wir machen es jetzt doch so oder so. Aber wir sehen uns in den meisten Fragen wirklich immer absolut einig und wir haben auch ein super tolles Team und auch eine super Community im Hintergrund. Wir verschmelzen eigentlich so alles ineinander. Es gibt auch nicht so wirklich den Chef oder die Chefin oder den Abteilungsleiter, wenn ein Nutzer oder wenn ein Moderator oder Administrator sagt, hier, können wir das ändern, dann diskutieren wir da alle auf gleicher Ebene. Aber im Endeffekt habe natürlich ich die Verantwortung für die komplette Seite und deswegen muss ich dann halt dann bei gewissen Dingen auch sagen, das können wir so machen oder das können wir nicht so machen.
Darf ich fragen, wie viele Leute mit dir zusammenarbeiten? Das wird mich interessieren.
Das kommt immer ganz drauf an. Die Moderatoren und Administratoren, die kommen und gehen, wie es halt zeitlich ist, weil das ist halt sehr, sehr viel Zeit, die für sowas drauf geht und die Zeit hat nicht jeder. Alle, die bis jetzt das Team verlassen haben, haben das Team im Guten verlassen. Die haben einfach gesagt, passt zeitlich aktuell nicht. Ich komme aber gerne zurück, wenn es meine Zeit zulässt. Das schwankt zwischen 20, 40, 60 Personen. Das kommt auch immer ganz drauf an, wie stark ist die Nutzeraktivität. Beispielsweise jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Sommerloch oder das Sommerloch hat sich eingeleitet. Auch ich kriege das zu spüren. Oder die Seite vor allem. Da ist einfach viel weniger los, da braucht man nicht so viel. Im Frühjahr, im Herbst ist wesentlich mehr los, im Winter ist noch weniger los. Das kann man dann, da nehmen sich die Leute dann auch ihre Auszeiten dann und sagen, okay, gut, wir gehen jetzt für den Zeitraum, mache ich jetzt ein bisschen weniger. Das kommt immer drauf an. Aber so im Groben würde ich sagen, zwischen 20 und 60 Personen.
Und mich würde auch interessieren, wie ihr dieses Team, also oder wie du dieses Team gefunden hast. Habt ihr dann da so eine richtige, so einen Aufruf gestartet, dass ihr Moderatoren sucht und dann so ein Recruiting quasi gemacht? Oder ist es so, dass jeder mitmachen kann? Also zum Beispiel kommt jetzt ein User und sagt, ja, ich möchte gerne Moderator bei euch sein.
Also anfangs habe ich noch alles komplett alleine gemacht, wo das ganze Projekt noch kleiner war. Da habe ich die Standorte alleine eingepflegt, alleine wieder gelöscht, alleine recherchiert, alleine entwickelt. Irgendwann kam dann der Punkt, wo das Ganze dann nicht mehr alleine geklappt hat. Da kam dann eine Person mit dazu, die ausgeholfen hat. Das hat angefangen mit den WhatsApp-Gruppen, dass die gesagt hat, okay, gut, ich mache jetzt hier für 2 Bundesländer oder 3 mache ich jetzt hier WhatsApp-Admin und hat mich damit entlastet. Und über diese Person, die bis heute auch noch im Team ist und quasi meine rechte Hand ist, hat sich das ganze Team darum herum entwickelt. Also wir haben, wie ja schon erwähnt, WhatsApp-Gruppen für jedes Bundesland. Und da sind auch ja in vielen Gruppen mehr, mal weniger Leute drin. Die Nutzerzahlen reichen von 10 Leuten in sehr schwachen Gruppen bis über 100 in etwas stärkeren Gruppen. Und durch den Austausch miteinander findet man Leute, wo man sagt, okay, gut, wir sind auf einer Wellenlänge, er vertritt die gleichen Werte, die wir im Team fordern. Die Person wird dann angeschrieben, hier möchtest du gerne mit dabei sein. Und dann können sich die Personen so langsam hocharbeiten. Wie gesagt, wir haben so kleinere Gruppen, also nicht jeder kann alles. Und es gibt natürlich gewisse Bereiche, die viel Vertrauen erfordern und welche, die weniger Vertrauen erfordern. Und so können dann die Nutzer dann so langsam die Karriereleiter, sag ich mal, aufsteigen.
Und eine Frage, die auch interessant ist, ist dir der Altersdurchschnitt deiner Nutzer bekannt?
Also die Personen, die die App jetzt aktiv nutzen, den weiß ich nicht, weil wir von den Nutzern keinerlei Daten erheben. Also man muss nichts angeben. Man muss nicht angeben, wie man heißt, woher man kommt, wie alt man ist. Ich kann es aber relativ gut durch die einzelnen WhatsApp-Gruppen einschätzen. Das ist tatsächlich so, dass das entgegen meiner Erwartung mehr ältere Personen sind oder halt mehr Mittel, wie nennt man sowas? Ja, Personen des mittleren Alters. Ich sage mal so 30 bis 40. Und wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe. Und dieser Facebook-Gruppe, da kann man sich das Alter anzeigen lassen und da sieht man auch, dass sehr junge Personen sehr wenig drinnen sind und sehr alte Personen auch sehr wenig und dass wirklich die Personen so im 30er, 40er Bereich sehr stark vertreten sind und dann flacht es nach links und nach rechts ab.
Und geschlechtsmäßig mehr Männer oder mehr Frauen?
Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich jetzt so nicht. Ich würde sagen gemischt, aber ich würde sagen tendenziell schon etwas eher Männer, aber es gibt auch sehr viele Frauen.
Ja, das kann man dann wahrscheinlich auch an den Nutzernamen erkennen, gehe ich mal davon aus. Also wenn jemand sich dort registriert.
Könnte man theoretisch, wenn man die alle anguckt, aber da, das sind zu viele, um die alle einzeln sich anzuschauen und das einzustudieren. Mhm. Das wird nichts.
Und ist die Seite im Generellen eigentlich kostenlos oder verdienst du da auch irgendwo Geld daran?
Also die Seite ist erstmal für jede Person komplett kostenlos. Das heißt, jeder kann, egal von wo er die Seite aus aufruft, ob er die über das Handy aufruft, also über eine App oder über die Website, bekommen jetzt mal alle Nutzer dieselben Inhalte angezeigt. Und es ist auch egal, ob ein Nutzer registriert ist oder nicht. Das war für mich von Anfang an wichtig, dass jede Person unabhängig davon, wer sie ist, alles sehen kann. Also man muss nicht registriert sein. Man muss keine Hürde überwinden, dass man sagt, okay, man muss vorher 3 Standorte eingereicht haben, bis man irgendwas sehen darf. Oder irgendeine Bezahlschranke oder dass man sagt, naja, du kannst nur 5 Standorte am Tag angucken und ab dann brauchst du einen Premium-Account. Das gibt's bei uns überhaupt nicht. Also jede Person, egal ob Moderator, Administrator, registrierter Nutzer oder einfach nur so jemand, der durchs Internet surft, kann alles dasselbe sehen.
Mhm. Und du sagst, sie ist kostenlos, aber hast du mal mit dem Gedanken gespielt, irgendein nicht kostenfreies Feature einzubauen oder generell die Seite irgendwie so mit einem Abo oder irgendwas zu versehen?
Also es gibt die Möglichkeit, ein Unterstützer-Account in der App sich zu erstellen oder zu bekommen. Das ist, wenn man uns auf Patreon unterstützt. Die einzigen Vorteile, die man hat dadurch keine Werbung und man kann die Satellitenfunktion nutzen. Die Satellitenfunktion kann man aber nicht jedem Nutzer anbieten, weil die enorme Kosten verursacht, weil alles, was auf so einem Server läuft, verbraucht Ressourcen. Und umso mehr natürlich die Ressourcen von so einem Server beansprucht werden, umso teurer wird das Ganze natürlich. Das heißt, das ist wirklich ein Feature, was wir nur den Unterstützern anbieten können. Aber das ist auch das Einzige, was sie bekommen. Wir versuchen die App jetzt nicht wie andere App-Entwickler, damit meine ich jetzt gar nicht mal im Urbex-Bereich, sondern das sieht man ja sehr viel bei Online-Spielen oder so, dass bewusst Features geschaffen werden, die nur Bezahlkunden bekommen, obwohl die im Endeffekt gar keine Kosten verursachen. Also den App-Entwicklern, meinetwegen irgendein Spielehersteller, der hätte keine Probleme damit, das allen zur Verfügung zu stellen, aber er möchte halt Geld verdienen. Und das habe ich halt von Anfang an gesagt, das möchte ich nicht. Wir haben auch wirklich lange drüber gesprochen, ob wir so einen Unterstützer-Account anbieten. Und das ist tatsächlich auch sehr oft angefragt worden, ob man denn nicht für einen kleinen Betrag monatlich sich vielleicht der Werbung entziehen könnte. Und dann wurde halt eben dieser Patreon-Account ins Leben gerufen. Aber ob man nun Patreon hat oder nicht, man kommt immer an dieselben Daten. Und die Satellitenfunktion ist nice to have, aber man kann ja auch, wenn man sich einen Standort rausgesucht hat, den direkt in Google Maps öffnen und dann hat man auch die Satellitenansicht. Also es ist halt für die Patreons ein klein wenig bequemer gemacht. Aber wir versuchen jetzt nicht aktiv irgendwelche Funktionen zu erschaffen, um sie dann hinter Paywalls zu verstecken. Das wäre gegen meinen inneren Kodex, den ich mir geschworen habe, als ich die Seite damals erstellt habe.
Und mich würde auch interessieren, du hast ja wahrscheinlich trotzdem irgendwelche laufenden Kosten, davon gehe ich ja mal aus. Aber stemmst du das dann alles aus der eigenen Tasche oder nimmst du trotzdem durch Werbung oder irgendwas anderes was ein?
Ja, natürlich gibt es ja auf der Seite Werbung, wie ja schon gesagt, der Patreon-Account verhindert halt das Ausspielen der Werbung und die Werbeeinnahmen dienen auch wirklich nur zum Kostendecken. Also da ist wirklich schon eine enorme Infrastruktur an Servern im Hintergrund gewachsen. Ich habe ja gesagt, das ganze Projekt geht ja nun schon wirklich viele, viele Jahre und das hat wirklich mit so einem ganz kleinen Bobel-Server angefangen und ist jetzt natürlich ganz schön stark gestiegen, auch eben, weil das Projekt immer mehr bei den Nutzern ankommt, immer sichtbarer wird und natürlich auch immer mehr Ressourcen verbraucht werden. Ja, aber die Werbung ist tatsächlich rein kostendeckend. Wer die App nun schon etwas länger nutzt, und damit meine ich vor Ostern, der wird festgestellt haben, dass ich früher unten einen kleinen Werbebanner immer in der App drin hatte. Und das Problem war, dass im Winter zu wenig Leute die App genutzt haben. Das heißt, die Kosten im Hintergrund waren höher, als die Werbung war. Oder es war halt ausgeglichen. Und dann mit dem Frühling und jetzt mit dem Sommer steigen natürlich die Nutzerzahlen. Und dementsprechend habe ich die Werbung, eben zum Beispiel auch diesen Banner, den habe ich entfernt. Oder habe dann dieses Pop-up, was da alle paar Minuten kommt, auch von der Zeit her etwas nach hinten gesetzt, dass es etwas später aufploppt. Ich versuche das immer relativ in Waage zu halten.
Wie viel verdient man denn mit einer Werbeanzeige? Das würde mich auch interessieren.
Oh, das kann ich auch gar nicht so genau beantworten, weil da kommt's. Also das ist tatsächlich ziemlich undurchsichtig, auch für mich, weil ich weiß auch gar nicht, nach welchem Prinzip das abgerechnet wird, weil ich habe das auch schon mal versucht, in Erfahrung zu bekommen. Aber da kommt's zum einen drauf an, wann wird die Werbeanzeige ausgespielt, um welche Uhrzeit, an welchem Wochentag wird die Werbeanzeige ausgespielt, auch in welchem Monat. Umso später der Monat im Jahr voranschreitet, umso mehr Geld gibt's für die Werbung, weil gegen Ende des Jahres sagen sich die Firmen, oh, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, das muss raus, und wir stecken es in Werbung. Das heißt, dann wird die Werbung höher vergütet. Oder auch abends, scheinbar, weil dann weniger Nutzer online sind, wird dann eher Werbung ausgespielt, die mehr Geld einbringt. Das heißt, tagsüber ist es halt ziemlich wenig, abends steigt der Preis für so eine Werbung und dann kommt es natürlich drauf an, klickt der Nutzer auf die Werbung drauf, klickt er sie weg, hat er die Werbung vielleicht schon 10-mal gesehen. Das spielt da alles rein. Also das kann ich tatsächlich gar nicht so sagen, aber es ist viel weniger, als man denkt.
Die nächste Frage, die von der Community kommt, ist, wie ist denn die rechtliche Lage? Gab es schon mal Stress mit irgendjemandem, also sei das mit dem Eigentümer oder irgendjemand anderem?
Also ich bekomme natürlich sehr viele Schriftstücke zugesendet, sage ich mal, ob es jetzt auf dem Postwege ist oder per E-Mail oder wie auch immer. Aber die sind tatsächlich wirklich immer alle sehr respektvoll, sehr, sehr freundlich geschrieben. Ich arbeite auch mit Organisationen zusammen. Ich habe so 2, 3, vielleicht auch 4 Personen, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, die im NABU tätig sind, wenn ihr das was sagt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ausgesprochen heißt. Das sind aber irgendwelche Natur- und Tierschützer. Die haben mir früher immer riesenlange E-Mails geschickt. Die haben dann auf meiner Seite, haben sie dann irgendeinen Standort rausgesucht, haben gesagt, hier, das ist ein Stollen. Dann haben die mir wirklich riesenlang einen Text zu diesem Stollen geschrieben. Dann haben sie gesagt, da befindet sich die und diese Fledermausart drin. Ja, und haben wirklich zu jedem Standort eine DIN A4-Seite geschickt, gefühlt. Dann habe ich irgendwann gesagt, ihr müsst es nicht machen, schickt mir einfach, einfach die Nummern und ich nehme das raus. Und haben, ja, und also sie machen es immer noch, sie begründen es immer noch sehr ausführlich. Aber immer alle mega nett bis jetzt. Natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen, der etwas entzürnter darüber ist. Aber das ist wirklich eine extreme Ausnahme. Und ich könnte es nicht mal an einer Hand abzählen, so wenige sind das. Oder ich kann es nur an einer Hand abzählen, so wenige sind das. Aber ich kann da auch jeden natürlich nachvollziehen, der da komplett davon genervt ist. Ich meine, stell dir vor, du erbst irgendwie ein Haus und dann ist vielleicht das Erbe noch gar nicht klar und dann ist es auf so einer Karte und dann musst du zugucken, wie alles da platt gemacht wird. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das die ein oder andere Person etwas verärgert. Aber egal, ob die Nachricht jetzt nett oder bösartig geschrieben ist, jeder bekommt die gleich nette Antwort von mir und ich kümmere mich darum.
Gab's schon mal, weil man hört ja immer von Urbexern zum Beispiel, dass, oder gerade bei YouTubern, weißt du, wo die Namen und Adressen und so weiter im Impressum stehen, was anzeigentechnisch ist, dass die von einem Besitzer angezeigt worden sind oder so, ist das bei dir auch mal passiert? Oder generell kommt dann immer erst generell so eine Aufforderung, sage ich mal?
Also bis jetzt ist noch nichts Derartiges reingeflattert, was jetzt wirklich im rechtlichen Sinne ist. Die meisten melden sich halt vor und das ist auch, denke ich mal, der richtige Weg. Ich weiß nicht, was ein Anwalt dazu sagen wird, wenn man jetzt einfach hingeht und sagt, hier, ich verklage jetzt die und die Seiten. Die Leute wollen ja, dass der Standort runterkommt. Und dann ist ja natürlich das Erste, man meldet sich bei dem Eigentümer, der die Seite betreibt. Und dann, das geht ja am schnellsten. Und da ich ja auch extrem kooperativ bin, was sowas betrifft, gab es da jetzt noch nichts. Also die waren immer alle, auch wenn mal eine Nachricht etwas schärfer formuliert war, kam dann im Endeffekt dann immer dann doch so ein leises Ah, ja, doch, Dankeschön und ja, war vielleicht etwas böse geschrieben, aber ich war halt verärgert. Bis jetzt waren immer alle zufrieden nach unserem Austausch. War jetzt noch nie jemand, der gesagt hat, ich bin auch nicht auf Krawall ausgelegt, ich möchte es ja auch gar nicht, der dann gesagt hat, naja, dann muss ich jetzt den Rechtsweg gehen.
Oder hat euch ein User mal verantwortlich gemacht, weil er vielleicht irgendwie Ärger bekommen hat, aber den Ort quasi über den Ort erst kannte, weil er auf eurer Website steht?
Also ob er den Ort jetzt nur kannte, weil er bei uns ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass ich tatsächlich sehr oft verpfiffen werde. Also die meisten Mails, die ich dann bekomme, sind dann immer so formuliert, ja, wir haben hier jemanden erwischt, der bei uns hier rumgestromert ist und der hat gesagt, der hat die Adresse von hier. Und je nachdem, wie nett die E-Mail geschrieben ist, also das mache ich eigentlich wirklich in 80% der Fällen, ich helfe den Leuten dann auch, den Standort wirklich komplett aus dem Netz rauszubekommen. Ich sage dann hier, guck mal da und da und da und versuchen da noch rauszukriegen. Ja, also ich werde tatsächlich ziemlich oft verpfiffen, daher kommen die Leute ja auch erst auf meine Seite, also kein oder die wenigsten Hauseigentümer kennen überhaupt wahrscheinlich dieses Thema Lost Place. Wer jetzt natürlich jetzt eine richtig alte Fabrik hat, der wird damit schon eher in Kontakt gekommen sein mit dem Hobby. Aber so eine 0815 Immobilie, da schaut man nicht jeden Tag drauf, ob mein Haus da drauf ist. Das geht dann tatsächlich meist über Verrat. Nehme ich den Leuten auch nicht für übel. Die haben in dem Moment Angst, die wurden geschnappt. Die versuchen sich damit irgendwie rauszureden. Ja.
Die nächste Frage ist auch eine Frage, die immer wieder aufkommt, beziehungsweise die immer wieder sehr viel diskutiert wird in der Urbex-Szene. Und ich habe heute das große Glück, dich zu fragen, ja. Wie stehst du denn zum Thema Vandalismus und Diebstahl auf Lost Places? Und meinst du, dass solche frei zugänglichen Karten oder Apps oder sowas das begünstigen oder fördern?
Also wir agieren natürlich auch nach dem allgemeingültigen Lost Place Kodex, den es ja nun auch schon seit eh und je gibt. Also wenn wir jetzt mitbekommen, dass jemand in der WhatsApp-Gruppe schreibt, hier, cool, ich habe jetzt das und das mitgenommen, oder in der App schreibt, hier, das ist ein mega cooler Ort, um Graffiti zu sprühen. Die Nutzer werden, je nachdem, wie lange die in der Gruppe sind und wie aktiv die sind, werden sie entweder halt drauf angesprochen oder halt vor die Tür gesetzt. Oder wie gesagt, auch in der App wird sowas halt gar nicht erst freigegeben, um den Leuten gar nicht die Möglichkeit zu geben, im Kopf drüber nachzudenken, oh, ich könnte mal was mitnehmen oder so, dass die gar nicht die Assoziation damit bekommen mit Lost Place und Vandalismus und Diebstahl. Wir lassen da mehr so die positiven Facetten bei uns in der App zu und versuchen das natürlich auch möglichst so den Leuten mit an die Hand zu geben und die auch so durch das Hobby zu führen. Und gerade auch in den WhatsApp-Gruppen setzen wir uns auch sehr für Aufklärung ein. Beispielsweise, was ich vorhin erwähnt habe hier mit den Fledermäusen, da ist dann auf Wunsch des Teams habe ich dann auch ein Feature entwickelt, was zur Fledermaus-Schutzzeit Standorte, die potenzielle Fledermaus-Quartiere sind. Da wird dann beispielsweise auch ein Infotext angezeigt, dass der Standort lieber nicht zu besuchen ist, und wird dann nochmal auf einen extra Eintrag zur Fledermaus-Schutzzeit hingewiesen. Und auch in den WhatsApp-Gruppen ist das wirklich ein sehr riesengroßes Thema, was ständig ausdiskutiert wird und wo aufgeklärt wird. Und was den Vandalismus und den Diebstahl betrifft, es ist sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich fördert Sichtbarkeit immer, ja, Besucher, und Besucher fördern Vandalismus, aber nicht wir als Entwickler oder als Betreiber sind für den Vandalismus verantwortlich, sondern die Menschen, ihr Kopf ist dafür verantwortlich. Das ist, ja, das ist, ich weiß nicht, schlechte Erziehung oder einfach nur Tatendrang. Und ich glaube auch ganz stark, dass der größte Vandalismus gar nicht von den Urbexern direkt geschieht, sondern eher von der Dorfjugend, von den Personen, die in der Nähe wohnen. Weil wenn ich 2 Stunden, 3 Stunden zu einem Standort hinfahre, wäre doch das Letzte, was ich da machen würde, da irgendwas zu zerklopfen. Dann komme ich da an, reiß da 3 Fenster ein und dann habe ich eine Handschelle drum. Das bringt mir ja gar nichts. Und was auch unsere Seite betrifft, wir versuchen, möglichst viel sichtbar zu machen. Also, dass die Leute möglichst viele Standorte bei uns finden. Wir setzen aber auch nicht alles auf die Karte. Also, bei uns sind auch viele Standorte gar nicht draufgekommen, einfach um die zu schützen. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, oder wie ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir ja riesengroße WhatsApp-Gruppen oder halt auch mal kleinere. Und wenn da jemand sagt, hier ist jetzt ein Haus, das hat eigentlich, also das ist an für sich ein Lost Place, aber hat auf der Karte eigentlich nichts zu suchen, dann nehmen wir das auch runter. Weil wir haben, glaube ich, aktuell knapp 17.000 Standorte auf der Karte. Und ob da jetzt nun ein Standort mehr oder weniger drauf ist oder 10 oder 100, das macht im Endeffekt gar nichts aus. Und wir veröffentlichen gewisse Standorte auch nur. Deswegen kann ich tatsächlich auch ganz gut die Aussage treffen, dass unsere Karte nicht für den großen Vandalismus zuständig ist, weil wir gewisse Standorte erst veröffentlichen, wenn die schon einmal durchgereicht wurden, wenn die schon zerklopft sind. Klingt jetzt etwas bösartig, aber also bösartig mit dem Zerklopfen. Wir beispielsweise, was fällt mir denn ein? Ich weiß nicht, ob du dieses Autohaus kennst, was mal ganz stark rumgegangen ist.
Ja.
Dieses Kia-Autohaus. Ja. Das wurde bei uns auch schon, bevor das bekannt war, hatten wir das schon drinne gehabt. Und wir hatten, damals gab es ein paar Defizite im Team mit der Standortbearbeitung. Also da hat man relativ wenig Leute. Da war die Liste ziemlich lang. Und da war das schon sehr im Mainstream angekommen und schon sehr umstritten. Da ist uns das dann, also wir arbeiten das von oben nach unten ab, die ganzen Einträge. Und dann haben wir uns dazu entschieden, es erstmal nicht aufzunehmen. Wir haben uns den Standort halt erstmal deaktiviert oder den Antrag halt erstmal abgelehnt. Und der ist auch tatsächlich relativ oft noch eingereicht worden. Und erst als das Ding wirklich komplett klein gehackt wurde, also da war ja so ein Kia drinne, der war ja am Anfang ja noch ganz, der so im Eingangsbereich stand, erst als der komplett klein war, die ganzen Dokumente alle kreuz und quer verteilt waren, dass das Ersatzteillager leergeräumt war. Erst dann haben wir den draufgenommen. Und daher kann ich zum Beispiel auch sagen, dass wir nicht verantwortlich sind, dass das Ding zerklopft wurde. Also ich kann ja anhand dessen sagen, dass das generelle Thema Internet daran schuld ist. Nicht der Lost Place Club oder andere Karten, weil die Standorte gehen auch so krass in Facebook rum. Die sind anfangs, werden die vielleicht noch geheim gehalten, aber irgendwann kommt immer jemand und schickt den Standort raus. Und wenn einer den Standort hat, dann haben sie ihn alle. Und was ich auch noch betonen möchte, ist, dass wir beispielsweise achten ja drauf, dass wirklich solche Orte nicht draufkommen. Beispielsweise auch ja, kulturelle Zeiterben, sag ich mal, oder Zeitgeschichte nehmen wir da auch ganz gerne runter, dass wir versuchen, also wir müssen natürlich schon Standorte anbieten, die sich lohnen, aber wir müssen nicht auf Krampf jeden Standort drauf haben. Und das finde ich bei anderen Karten- und Standortanbietern so schade. Aber ich kann es denen halt auch nicht für übel nehmen, weil der Markt ist hart umkämpft. Die werben ja tatsächlich mit solchen Standorten. Die sagen dann, hier bei uns findest du diesen Standort, den es nirgendwo gibt. Und wir sind halt tatsächlich eher auf der anderen Seite. Wir sagen bewusst, wir nehmen den Standort erstmal nicht rein. Wir warten noch ein bisschen. Und dann, wenn er einmal durch ist, dann dürfen auch die anderen noch drüber.
Aber werden in den WhatsApp-Gruppen dann auch Koordinaten geteilt oder ist das so eine reine Austauschgruppe?
Da muss ich sagen, in den WhatsApp-Gruppen, das Projekt habe ich komplett abgegeben. Ich bin zwar in jeder WhatsApp-Gruppe drin, aber du weißt ja, wie viele Bundesländer wir haben.
Ja.
Und dass da wirklich sehr, sehr viele Nachrichten am Tag kommen. Das sind Tausende und Abertausende, die kann ich natürlich nicht alle sichten. Hast du jetzt schon vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass da wirklich extrem viel Aufwand hinter dem ganzen Projekt steht. Deswegen die WhatsApp-Geschichte, habe ich gesagt, die gebe ich komplett ab. Da werde ich wirklich nur noch in wirklich ultra, ultra wichtigen Sachen befragt. Ansonsten habe ich denen, die das wirklich managen, freie Hand gegeben und habe gesagt, ich vertraue euch da, ihr macht das gut. Ihr werdet das auch weiterhin gut machen. Ja, und die Menschen managen das und da kann ich das gar nicht so großartig sagen. Ich weiß aber, dass viele Standorte von der App hin und her geschickt werden. Aber ob da jetzt wirklich auch neue Standorte umhergeschickt werden, das weiß ich nicht. So tief bin ich da nicht drin. Ich überfliege es ab und zu mal, aber wirklich jetzt richtig aktiv mitlesen, das geht zeitlich nicht.
Weil das ist ja dann theoretisch auch so, dass jemand einen guten Ort, sage ich mal, in eine Gruppe mit 1000 Leuten reinposten könnte mit Fotos und den Koordinaten, dann ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil es ist nicht auf der Karte, aber vielleicht haben dann natürlich trotzdem, keine Ahnung, vielleicht von den 1200 Leute diesen Ort theoretisch. Aber andererseits muss ich sagen, es ist ein schwieriges Thema, WhatsApp-Gruppen im Generellen, ja, weil man natürlich nicht weiß, was da im Hintergrund noch los ist. Zum Beispiel könnte jemand ein Bild da reinschicken und sagen, ja, kennt jemand XY? Und dann bekommt er aber von 3 Leuten privat eine Nachricht, ja, ich habe den Standort, hier sind die Koordinaten. Das ist halt so ein Rattenschwanz, weißt du, das zieht sich dann ewig lange, weil man eben nicht weiß, wer da was im Hintergrund macht. Und ich mit einer großen WhatsApp-Gruppe, die zu moderieren, das glaube ich auch, dass das super zeitaufwendig ist, ja, weil du sitzt nicht quasi 8 Stunden am Tag vor deinem Monitor und guckst dir ganz genau jede Nachricht an, die da reinkommt, sondern wenn du sagst, deine Moderatoren, die machen das auch nur freizeitmäßig, dann guckst du da vielleicht einmal am Tag rein und überfliegst die Beiträge irgendwie und das ist ja eigentlich, das ist ja nicht managebar, es sei denn, du machst das wirklich rein hauptberuflich.
Also ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht vorhin versprochen habe, aber 1000 haben wir nicht in der Gruppe. Also ich glaube, das Höchste sind so knapp über 100 in einer Gruppe.
Ja, aber es reicht ja und auch schon eigentlich manchmal.
Ja, aber wie viele sind in irgendwelchen anderen Facebook-Gruppen? Ja. Das sind ja zig, Zehntausende, die auch öffentliche Koordinaten teilen. Und unsere WhatsApp-Gruppen sind auch so ein bisschen familiär. Also man kann es natürlich nie ausschließen, dass da irgendwo schwarze Schafe sind. Aber die hat man überall, die kann man das, ja. Ob die nun die Standorte aus der WhatsApp-Gruppe rauskriegen oder aus Facebook oder aus einem YouTube-Video. Im Endeffekt, wer zerstören will, der findet seinen Weg. Der ist nicht auf uns angewiesen. Ja. Und auch die WhatsApp-Gruppen, also die werden jetzt nicht von einer Person moderiert, sondern wir haben wirklich für jede Gruppe auch Moderatoren, die auch wirklich nur für diese Gruppe zuständig ist. Also die sind schon sehr gut durchsichtet, die Gruppen. Aber was, weil du noch gefragt hattest, sorry, dass ich dir jetzt ins Wort gefallen bin, aber du hast ja gefragt, ob dort auch andere Standorte, oder weil du gesagt hast, jemand schickt ein Bild rein und fragt, wo ist dieser Standort. Da wir natürlich, sage ich mal, eine Community haben, die sich komplett darum dreht, Standorte zu veröffentlichen, ist es bei uns natürlich nicht verboten. Wenn jemand sagt, er schickt ein Bild rein, also das haben wir auch in unseren Gruppenregeln drin, wenn jemand sagt, er schickt ein Bild rein, möchte aber nicht, dass genannt wird, wo es ist, dann darf es auch kein anderer nennen. Aber wenn jetzt jemand ein Bild reinschickt und sagt, hier, keine Ahnung, habe ich es aus irgendeiner Facebook-Gruppe, wo ist das bitte? Dann könnt ihr natürlich darauf antworten. Aber wenn jetzt irgendjemand irgendwo war, hat ein Haus fotografiert und sagt, hier, ich möchte nicht, dass der Standort weitergegeben wird, dann darf der innerhalb dieser WhatsApp-Gruppe natürlich auch nicht weitergegeben werden. Was dann natürlich außerhalb passiert, in irgendwelchen anderen WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen, da haben wir natürlich keinen Einfluss mehr drauf.
Gab es mal einen Ort, das ist jetzt eine Frage, die mir spontan in den Sinn kommt, gab es mal einen Ort, der bei euch quasi entdeckt wurde auf der Karte, weil keine Bilder vielleicht hinzugefügt worden sind, der dann aber in kürzester Zeit kaputt war? Gab es das mal? Oder abgebrannt oder was auch immer?
Also du meinst, dass es jetzt irgendwo einen Standort gab, den es nur bei uns gab?
Genau, oder dass ihr, also dass man nachvollziehen konnte, dass das vielleicht deswegen so gekommen ist, weil dieser Ort bei euch öffentlich einsehbar war. So kann ich es, glaube ich, formulieren.
Also das kann natürlich sein, dass es mal so war, aber wir persönlich haben das noch nicht mitbekommen, weil ich kriege auch gar nicht so viel mit, wenn irgendwo Standorte abbrennen. Ich sehe es in den WhatsApp-Gruppen ab und zu mal, wenn dann irgendein Zeitungsartikel reingeschickt wird, der und der ist abgebrannt. Aber dann sind das auch meistens Standorte, die bekannt sind, wo sich das Berichterstatten auch lohnt und die man vor allem auch findet, weil man die Standorte eben kennt. Wenn jetzt natürlich irgendeine alte Lagerhalle in irgendeinem Industriegebiet auf unserer Karte ist, dann ja, wird vielleicht eine Zeitung drüber berichten, aber die allerwenigsten werden die erkennen und werden die auch zuordnen können. Also mir ist es noch nicht bekannt gewesen. Weil es dafür haben wir einfach zu viele Standorte und dafür passiert einfach zu viel auf der Welt, dass man das verknüpfen könnte.
Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist tatsächlich eine, die ich für mich persönlich unbedingt heute fragen wollte. Und ich glaube, einige haben sich diesen Gedanken vielleicht auch schon gestellt, aber wie stehst du denn generell dazu, dass öffentliche Karten oder Apps, die Lost Places veröffentlichen, meist negativ gesehen werden in der Urbex-Szene?
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, in welcher Umgebung man sich befindet oder in welcher Bubble, sagt man ja heutzutage so schön dafür. Wenn man sich natürlich mit vielen Personen umgibt, wie du beispielsweise, die eben nicht diese 0815-Standorte besuchen, sondern die wirklich in andere Länder reisen, die eben von diesen Standardstandorten gar nicht mehr angetan sind und die sich auch damit gar nicht beschäftigen mit solchen Karten und Apps, weil da ist nicht das drauf, wonach die suchen, bin ich mir ganz sicher, dass die das negativ sehen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise, wir würden jetzt in Facebook 10.000 Personen befragen, einfach so, die das Thema Lost Place haben, oder die das Hobby Lost Place haben, nicht das Thema, und würden die einfach befragen, hier, wie siehst du das? Ich glaube, dass die allermeisten das gut finden, weil es denen einfach die Arbeit abnimmt, natürlich. Das heißt, es kommt natürlich ganz stark darauf an, in welcher Umgebung man sich befindet. Da ich ja natürlich in der Umgebung bin, dass meine Community sowas nutzt, ist meine Community natürlich sehr zugänglich zu solchen Karten und Apps. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass deine da genau das Gegenteil ist. Und ich verstehe die Personen auch, die das Ganze nicht gut finden und die dagegen sind. Das Problem ist halt, dass beispielsweise die gar nicht wissen, wie läuft denn das überhaupt so im Hintergrund ab? Ich habe mich jetzt das allererste Mal quasi an die Öffentlichkeit gewendet und rede jetzt mal so über das Projekt. Und da werden jetzt auch viele wahrscheinlich feststellen, dass wir wirklich versuchen, diesen schmalen Weg zwischen wir veröffentlichen Standorte und versuchen die aber auch zu schützen. Diesen ganz kleinen Weg, den versuchen wir zu gehen. Und das sehen andere natürlich nicht. Die sehen natürlich irgendeine App und denken sich, da versucht jemand schnelles Geld zu machen, indem er da wahllos Standorte draufpackt. Gibt's natürlich auch zu Genüge wahrscheinlich. Das Ganze machen wir aber nicht, wie ich ja nun auch schon des Öfteren erwähnt habe, dass wir da wirklich versuchen, die Standorte zu schützen. Auch das ganze Team lenkt sich so ein bisschen, weil, wie ich auch schon anfangs gesagt habe, die Leute, die wir uns ins Team holen, die holen wir uns aus der Community raus. Also die schreiben wir direkt an, die uns halt positiv auffallen. Und das heißt, dass wir uns auch nur Leute ins Team holen, die eben auch auf dieser Schiene fahren und dieses Projekt eben auch lenken in diese Richtung. Also wir haben tatsächlich sehr oft sehr viele Nächte, wo wir wirklich über einen Standort Tag und Nacht diskutieren, Darf der drauf? Darf der nicht drauf? Ist das ein Lost Place? Ist das kein Lost Place? Das wissen die meisten Personen natürlich nicht. Deswegen kann ich das verstehen, dass sie das negativ sehen. Und vielleicht habe ich ja jetzt so den einen oder anderen so ein bisschen davon überzeugt, dass es nicht mehr ganz so negativ sieht, dass er vielleicht sagt, ah, vielleicht gibt's doch noch die ein oder andere Person, die nicht nur Böses im Schilde führt. Aber wie ich dazu stehe, das ist, weiß ich gar nicht so genau, wie ich das beantworten soll. Ich kann dir sagen, wie ich das finde. So, und das habe ich jetzt erklärt, dass ich die Person, die das Projekt eben nicht kennen, dass ich denen das nicht, nicht für übel nehme, wenn die das nicht für gut befinden. Es gab ja nun in der Vergangenheit auch die ein oder andere Community, die da vielleicht etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Daher verstehe ich das noch mehr, dass es negativ gesehen wird. Ja, aber wie stehe ich dazu? Ich nehme es halt hin und ich ändern kann ich es ja nicht.
Hast du eigentlich schon mal selber persönlich negative Kritik erfahren bei dem, was du machst? Also, dass du jetzt irgendwelche Mails erhalten hast oder generell einfach, also generell meine ich alles eigentlich, oder dass dich mal vielleicht jemand auch persönlich darauf angesprochen hat oder so. Ist das mal passiert?
Also, das gab es bis jetzt noch nicht so wirklich, weil, wie gesagt, die Personen, die das Projekt nutzen, die finden das ja gut. Und die Personen, die das Projekt verteufeln oder nicht gut finden, das sind meistens schon ältere Hasen und ältere Leute oder mittelältere. Die haben noch so viel Anstand und Benehmen, die ignorieren es halt wahrscheinlich einfach. Aber direkt Kritik, dass mir jetzt einer geschrieben hat, hey du Blödmann, du machst hier alles kaputt. Das habe ich tatsächlich, also wüsste ich noch nie, dass ich es bekommen habe. Vielleicht habe ich es in all den Jahren ein, zwei Mal bekommen, dann habe ich es wahrscheinlich schon längst verdrängt. Aber wie auch schon gesagt, dass die meisten Eigentümer auch tatsächlich sehr nett und zuvorkommend sind. Und die haben ja das allergrößte Recht, sauer zu sein, gab es eigentlich noch nicht. Tatsächlich eher das Gegenteil. Und ich höre auch viel mehr auf die Personen, auf die ganz, ganz vielen Personen, die so leise im Hintergrund so Danke sagen. Das ist viel wichtiger, als wenn man sich auf die zwei, drei lauten Personen fokussiert, die das Ganze negativer betrachten und bösartiger sind, als man sein müsste.
Sind deine Moderatoren dann auch so im Hintergrund oder weiß man, wer das ist? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmt auch vielleicht Leute, die da mitwirken, angefeindet werden.
Nee, also wie gesagt, ich werde ja nicht angefeindet und ich bin ja in allen Accounts vertreten, persönlich, in allen WhatsApp-Gruppen. Ich bin in unserer Facebook-Gruppe, ich lese die E-Mails, ich lese die Instagram-Nachrichten, ich lese die TikTok-Nachrichten. Und wenn ich nicht angefeindet werde, dann die Moderatoren erst recht nicht, weil an die kommt man ja auch gar nicht ran, man weiß ja gar nicht, wer das ist. Also das ist einfach nur, ja, weil es einfach keine, ja, ich wüsste auch gar nicht, wie man das öffentlich machen sollte. Also es gibt welche, die das in ihrem Profil drin stehen haben, bei Instagram zum Beispiel, Moderator bei Lost Place Club. Die tragen das ganz stolz nach außen hin. Wenn die da Negativität bekommen würden, dann würden die das auch nicht machen. Aber ich bekomme keine Kritik, also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die auch keine bekommen. Hat mir zumindest noch nie jemand gesagt. Und das Einzige, wo man wirklich persönlich mit denen in Kontakt treten kann, ist ja beispielsweise über die WhatsApp-Gruppen. Und da ist alles familiär. Also da gab es auch noch nie großartig irgendwas Negatives.
Hast du mal dran gedacht, die Seite zu schließen? Also, oder hast du jemals mit dem Gedanken irgendwann mal gespielt, die Seite zu schließen?
Das kommt drauf an. Wenn die Seite so krass die Nutzer verliert, dass sie wirklich keiner mehr nutzt, dann würde ich sie natürlich schließen, weil dann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Solange die Seite aber genutzt wird, auf gar keinen Fall. Weil ich weiß aus guten Quellen, wie es woanders abläuft. Also ich meine mit guten Quellen, wenn sich Eigentümer bei mir melden, dass die super überrascht sind, wie schnell ich antworte und auch wie unproblematisch es bei mir abläuft, wo die wirklich bei anderen Plattformen wirklich richtig mit Druck dahinter sein müssen, dass da denen ihr Zeug runterkommt und dann kommt es auch nicht direkt runter, dann kommt da nur ein Vermerk hin, so bitte nicht mehr hingehen. Deswegen, das würde ich gar nicht. Also deswegen würde ich die Seite auf keinen Fall schließen, weil ich eben weiß, dass wenn es uns nicht mehr gäbe, dass dann jemand anderes die Spitze übernehmen würde. Gut, Spitze, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Lost Place Club jetzt die Spitze am Urbex-Himmel ist, aber ich meine, wir haben schon eine gewisse Präsenz im Netz, und da wir auch die erste Anlaufstelle für die meisten Personen sind, und wie auch schon erwähnt, versuchen wir die Leute ja eben zu lenken, dass wir nichts unmoderiert drauflassen und eben auch Standorte verbergen, um die eben erstmal zu schützen, bis sie dann halt irgendwann kaputt sind, wo man dann sagt, okay, gut, jetzt kann man auch veröffentlichen. Deswegen würde ich die Seite auf keinen Fall schließen, weil ich eben genau weiß, wenn es uns nicht mehr gäbe, kommt irgendjemand nach, der Dollarzeichen in den Augen hat oder der unbedingt berühmt sein möchte, der sich dann, weiß ich nicht, auf Instagram, Facebook, YouTube dann wie der größte König zelebriert, um dann der König der Urbex-Szene gesehen zu werden. Deswegen würde ich das auf keinen Fall schließen, eben damit wir das so weitermachen können, wie wir es machen, dass wir unseren Kodex, unser Leitbild einfach weiter fortführen können.
Oder hast du mal dran gedacht, das Projekt abzugeben, damit das irgendjemand anderes aus deinem Team weiterführt vielleicht, mit dem du am engsten bist oder wo du weißt, okay, da habe ich sehr großes Vertrauen in die Person?
Das würde nicht gehen, weil dann müsste die Person ja programmieren können. Und es ist schon so, dass es wirklich wenige gibt, die wirklich sehr großen Zugriff auf viele Daten haben. Also da gibt es wirklich wenige Vertrauenspersonen, denen ich soweit vertraue, dass die wirklich Funktionen von mir bekommen haben, die App in einem gewissen Maß zu verwalten. Ja, aber die App abzugeben, das würde, ja, das müsste man ja an jemanden abgeben, der programmieren kann. Und da ich ja auch nur Hobbyentwickler bin und, wie ja schon gesagt, habe an dem Projekt gewachsen bin, ist es eben auch so aufgebaut wie ein Hobbyprojekt. Also wenn man da jetzt wirklich einen richtigen Programmierer dran setzen würde, der würde in Ohnmacht fallen, wenn der das sehen würde. Also das ist schwierig. Es ist, glaube ich, man könnte höchstens die Community abgeben, dass man sagt, hier, wir geben dir die ganzen Daten, bau dir deine eigene App und du kriegst jetzt alles. Das wäre die einzige Möglichkeit, die es gäbe, aber nee, auf keinen Fall. Also das, an der Seite bin ich gewachsen. Wie gesagt, die Seite ist auch komplett selber programmiert. Da ist kein Homepage-Baukasten dahinter. Das hat mit einer lernweisen Seite begonnen und ist jetzt das, was es jetzt ist. Da steckt so unnormal krass viel Arbeit, also Entwicklungsarbeit da drin. Das könnte mir auch gar keiner bezahlen. Also wenn ich dann selbst das mit Mindestlohn hochrechnen würde, das wäre eine utopische Summe, die würde niemand dafür zahlen. Und das Ganze, oder der Lost Place Club ist ja auch so wie, ja, wie für irgendjemand der Oldtimer. Das hat man halt aufgebaut über all die Jahre und sowas gibt man halt nicht ab. Das, ja, nee.
Ich hatte jetzt gerade eine spontane Idee, weil normalerweise stelle ich in meinem Podcast immer die Frage, wie denkst du, wird sich die Urbex-Szene in 10 Jahren verändern? Aber in deiner Rolle jetzt würde ich eher fragen, wo siehst du denn deine Seite in 10 Jahren?
Puh, das ist schwierig, weil ich gar nicht weiß, ob es das überhaupt in 10 Jahren noch gibt. Haben wir in 10 Jahren alle noch Smartphones? Haben wir oder benutzen wir in 10 Jahren überhaupt noch Webseiten? Oder haben wir, gut, das ist jetzt vielleicht etwas sehr schwurbelig, aber haben wir einen Chip, weiß nicht, in der Hand und der kann uns Informationen direkt ins Gehirn senden. Gut, das ist, also so wird es jetzt nicht kommen, aber du weißt ungefähr, was ich damit sagen möchte. Ja. Also ich kann nicht mal sagen, ob es das Projekt in 10 Jahren überhaupt noch geben wird, weil man weiß gar nicht, wo der technologische Fortschritt hingeht, gerade jetzt mit KI und allem. Am liebsten würde ich mein Projekt natürlich in 10 Jahren da sehen, wo es auch heute ist, dass wir wirklich eine sehr reife und sehr vernünftige Community haben, dass wir ein Admin-Team haben, was wirklich sehr gut miteinander zusammenarbeitet, dass wirklich jeder am selben Strang zieht, jeder die gleichen Werte und moralischen Eigenschaften vertritt. Natürlich soll das Projekt noch weiterhin wachsen, es soll ja schöner werden. Weiß nicht, wie ich das jetzt so sagen soll, aber ja, Ich hätte gerne, dass es so bleibt wie jetzt, dass es nicht ausstirbt, weil es ist so ein schönes Gefühl, auf sowas drauf zu blicken, sowas, oh mein Rechner, jetzt muss ich gucken, lange die Maus nicht mehr bewegt. Ja, das habe ich fast vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Also ich möchte natürlich, dass alles so bleibt, wie es ist, dass es nicht in der Vergessenheit verschwindet, weil da wirklich richtig verdammt viel Arbeit drin steckt, nicht nur von mir, sondern wirklich von den ganzen Moderatoren und Administratoren. Gerade wenn ich sehe, die Abteilung, die neuen Standorte macht, wie lange die wirklich an so einem Standort sitzen und was sie sich mittlerweile für ein technisches Know-how angeeignet haben, um eben solche Anträge zu prüfen. Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, wo du gefragt hast, ob ich daran denke, die Seite zu schließen. Da steckt nicht nur so viel Arbeit von mir drin, da steckt so viel Arbeit von den Moderatoren, den Administratoren und vor allem auch der Community drin, die ihre Kommentare geschrieben haben, ihre Fotos hochgeladen haben, die ihre Standorte einsetzen, die tagtäglich dafür sorgen, dass es die Plattform überhaupt gibt, weil ohne die Moderatoren und Administratoren und vor allem die Nutzer, die eben das Projekt am Leben erhalten, gäbe es die Seite ja nicht, dann wäre es halt ja eine Hülle von Code, der nichts beherbergt. Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass es so bleibt, wie es ist, dass das Projekt nicht kaputt gemacht wird von irgendwelchen Hate-Wellen, die es zum Glück noch nicht gab und hoffentlich auch nicht geben wird, oder von irgendwelchen technischen Fortschritten, die vielleicht sowas überflüssig machen. Ja, ich hoffe, dass ich und mein Team noch lange Spaß dran haben kann, weil natürlich ist es viel Arbeit, aber es macht auch viel Spaß, an so einem Projekt zu arbeiten.
So, und die letzte Frage, die wir uns, glaube ich, hier alle bis hierhin gestellt haben, ist: Besuchst du überhaupt selber noch Lost Places?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Natürlich denkt man wahrscheinlich, dass ich jeden Tag auf Tour bin. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich über 30 bin und das schon seit meiner Kindheit mache. Das heißt, ich habe in meiner Umgebung wohl mittlerweile schon jeden Standort entdeckt. Und egal, wo ich hingucke, egal, was ich sehe, mein Alltag dreht sich jeden Tag um Lost Places, Urbex. Ja, also natürlich hat das Interesse schon nachgelassen. Ich besuche natürlich noch Standorte, aber wirklich nur noch Standorte, die sich wirklich, ja, wo man Gänsehaut bekommt oder wo man sagt, wow, das war krass, das war cool. Also irgendeine leere Lagerhalle interessiert mich natürlich nicht mehr. Das heißt, die Frequenz, wie ich die Standorte besuche, ist natürlich sehr stark zurückgegangen. Liegt zum anderen auch am Älterwerden. Die Hobbys verändern sich halt so. Ich habe jetzt mittlerweile einen Garten, da bin ich auch sehr engagiert im Verein. Ich habe eine kleine Kfz-Werkstatt, wo ich ältere Autos restauriere, da bleibt halt einfach nicht mehr so viel Zeit. Und vor allem ist der Lebensgeist nicht mehr so wie früher. Also ich muss nicht mehr unbedingt Samstag oder Sonntags oder Freitags nachts bis 2 Uhr, 3 Uhr durch irgendwelche fremden Bundesländer fahren und da irgendwelche unbekannten Orte durchforsten. Also ich besuche noch Lost Places, um die Frage abzukürzen, ja, aber wesentlich weniger als früher.
Weil die Frage für mich stellt sich auch, wenn du irgendwann komplett das Interesse dran verlierst. Also sei das jetzt generell, sich mit Lost Places zu beschäftigen, aber auch Lost Places zu besuchen, ob du dann trotzdem die Seite weiterführen würdest. Ob du dann sagst, okay, für mich zählt jetzt nur der Programmierungsprozess eigentlich nur noch, das ist das, was mir noch so Spaß macht und wo ich motiviert bin. Oder dass du dann sagst, nee, keine Ahnung, weil ich bin ja dann trotzdem irgendwo noch damit beschäftigt, aber habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf.
Nee, das glaube ich nicht. Also selbst wenn ich gar nicht mehr auf Standorte oder gar nicht mehr Standorte besuchen würde, würde ich trotzdem auf jeden Fall die Seite weiter betreiben, weil das ist, wie vorhin schon gesagt, so für einen Obi, der seinen Oldtimer seit seinen 30ern hat, sowas, was gibt man halt nicht auf, dann, ja. Der Opa fährt dann halt natürlich viel weniger mit seinem Oldtimer, aber aufgeben nicht. Also ich würde natürlich weiterhin, oder ich arbeite ja genauso, wie wo ich es noch wirklich richtig aktiv betrieben habe, das Hobby, mit derselben Intention arbeite ich ja immer noch dran, obwohl ich ja schon gesagt habe, dass das wirklich stark zurückgegangen ist. Also ja, werde ich auf jeden Fall weiterhin machen.
Ich habe noch eine letzte Frage, die ich eigentlich aus meinem Fragenkatalog tatsächlich gestrichen habe, aber ich finde jetzt doch, dass sie relativ gut reinpasst, weil um jetzt nochmal um auf die Seite der negativen Leute zurückzukommen, quasi, also die eben euer ganz oder generell eben öffentliche Karten und Apps negativ sehen. Und viele Leute sagen immer, dass solche Betreiber oder auch Moderatoren sich größtenteils nur selber an solchen Orten bereichern. Was meinst du denn dazu?
Das kann natürlich für die ein oder andere Community zutreffen. Wir stellen aber alle Standorte online, die eingereicht werden, außer natürlich, wie gesagt, das sind Standorte, die auf so einer Karte nicht zu suchen haben. Aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt unser Team die Standorte abgrast. Also die sind ja auch deutschland- und europaweit. Da müsste man ja. Ja, also wie soll ich das am besten beschreiben? Natürlich gibt es Standorte, die zuerst vom Team oder auch von der Community aufgesucht werden, um diese zu verifizieren. Das ist aber eher selten. Das ist wirklich bei Sachen, die man eher ablehnen würde, dass man dann sagt, hier kennst du jemanden, der da in der Nähe wohnt, fahr da mal kurz hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die uns jetzt, weiß ich nicht, dass wir da jetzt so gierig drauf sind, dass wir die jetzt auffressen und dass man da jetzt den ganzen Tag da die als allererste die neuen Standorte abgrasen. Das ist ja auch das, was unser Team so ausmacht. Alles bodenständige Leute und die sind genauso darauf bedacht, dass wirklich jeder dieselben Chancen hat. Und ich glaube, da ist auch niemand so gierig, dass er da sofort dahin rast und das als allererster sehen muss. Und die Standorte, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die wir eingereicht bekommen, sind auch jetzt meistens eher normalere Standorte. Also wirklich so richtige Perlen gibt es wirklich so richtig, richtig selten. Aber die werden genauso für alle zugänglich gemacht. Natürlich sehen die Leute, die die Standorte bearbeiten, die natürlich schneller, aber die werden auch so schnell abgearbeitet. Wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, wir hatten mal einen Durchlauf von einem Monat, dass das wirklich einen Monat gedauert hat, bis der so weit hochgerutscht ist, dass er bearbeitet werden konnte. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 2 oder 3 Tagen, bis der veröffentlicht wird, wenn der eingereicht wurde. Deswegen. Nee, traue ich auch niemandem zu. Wie gesagt, wenn jemand hinfährt, dann wirklich nur zum Überprüfen, ob es den Standort wirklich gibt, aber dann sind das auch, ja, Standorte, die man nicht unbedingt gleich von außen erkennt. Krass, das ist jetzt eine übelst heftige Location, weil dann wäre man sich ja sicher.
Aber es ist ja auch theoretisch oft so, dass jemand nur einen Ort einreicht. Also wie, ich versuche nur gerade so ein bisschen das für mich zusammenzufügen. Also es ist nicht so, dass jemand zum Beispiel ein Foto und einen Ort einreicht, sondern es passiert auch, dass jemand Orte ohne Beschreibung, ohne alles hinzufügt, oder?
Genau, ja, das gibt's auch. Also
Ah.
eine Beschreibung oder ein Foto ist optional und das machen auch die allerwenigsten. Das ist wirklich ultra selten und das erschwert uns auch ein bisschen die Arbeit. Ja, und meistens, also am liebsten ist natürlich uns ein Foto, wie man den Standort so von außen sieht. So meistens ist zum Beispiel dann von innen eine Treppe fotografiert, denn damit können wir jetzt nicht so viel anfangen. So, wir wissen ja nicht, ist die Treppe jetzt wirklich von dem Standort? Also deswegen am besten sind immer Fotos von außen, wo man vielleicht auch so ein bisschen die Natur im Hintergrund sieht, dass man sagt, okay, gut, das könnte wirklich der Standort sein. Aber die allerwenigsten geben da Informationen mit.
Weil es könnte ja auch theoretisch passieren, dass jemand dann einen Ort einreicht, der nichtssagend ist, sage ich mal, aber es entpuppt sich dann als zum Beispiel total voll eingerichtetes Haus, wo vielleicht vorher nur 2 Leute drin waren oder so. Aber das weißt du natürlich nicht im Voraus, weil natürlich keine Fotos hinzugefügt sind oder keine Beschreibung oder irgendwas.
Genau, das meinte ich ja vorhin auch, dass das technisch gar nicht möglich ist für unsere Moderatoren, da wirklich jeden Standort da, der da neu draufkommt, sofort abzuklappern, weil du weißt ja nicht, was sich da erwartet. Das wäre ja, so viel Zeit haben die auch nicht. Und wenn das wirklich ein Standort ist, der wirklich jetzt so schützenswert ist, dass da wirklich noch der Pokal vom Uropa noch drin steht, aus dem Schützenverein und weiß nicht, die. Ja, das Gewand von der Uroma aus dem Ersten Weltkrieg noch da hängt und das weiß auch unsere Community und unsere WhatsApp-Community vor allem auch, die melden uns dann solche Standorte und sagen dann hier, ne, guck mal, das ist vielleicht ein bisschen, könnte vielleicht noch jemanden geben, dem das Ganze gehört und der nicht möchte, dass das alles geplündert wird und kaputt ist, dann nehmen wir den natürlich auch raus. Können wir von außen nie sehen. Wir haben noch keine Röntgenmöglichkeiten, um Google Maps oder irgendwelche anderen Dienste röntgen zu können. Ja, da ist halt viel Informationsgeist aus der Community und wie auch schon gesagt, wir arbeiten wirklich richtig eng auch mit denen zusammen und hören auf die und wir haben dann natürlich auch so unsere Vertrauten, die man dann eben losschickt und sagt, hier, guck mal kurz. Und dann sagt er, ja oder nee oder auch wenn er nicht im Team ist.
Also es ist dann theoretisch so, dass jemand, wenn ein Bild hochgeladen ist und dieser Ort tippitoppi ist, dass den jemand melden könnte und als Kommentar dann zum Beispiel reinschreibt, dieser Ort ist zu gut, um ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und ihr nehmt diesen Ort dann quasi runter sofort oder diskutiert ihr das erst nochmal im Team?
Das wird natürlich dann diskutiert. Also die Personen, die Möglichkeit haben, Standorte runterzunehmen, den vertraue ich so sehr auf jeden Fall, dass ich weiß, dass die da keinen Murks machen. Und ich sage auch immer wieder beim Annehmen von Standorten und beim Löschen von Standorten, lieber einen Standort zu wenig auf die Karte gepackt und lieber einen zu viel gelöscht als ja, unnötig Schaden angerichtet. Also da ist ganz klar meine Haltung, weniger als mehr. Wer sich unsicher ist und wirklich nicht zu, 98% sicher ist, der soll den Standort ablehnen. Und wenn wir uns auch wirklich unsicher sind, da ist es nun einer oder ist der Report echt oder nicht, Fingerspitzengefühl. Also entweder wir erkennen es und sagen, okay, gut, nee, doch, runter damit oder schicken jemanden hin oder es ist schwierig, es werden auch Standorte reported, wo man zu 1000% weiß, es ist ein Lost Place. Das ist halt, die Erfahrung macht's halt.
Und reicht ihr eigentlich selber auch Orte ein, die dann da gleich drauf kommen oder nehmt ihr wirklich nur das, was User euch quasi schicken?
Also ich weiß auch, dass aus meinem Team auch Personen Standorte einreichen und jeder, der, sage ich mal, die Möglichkeit hat, die Standorte zu bearbeiten, der kann auch seine eigene natürlich direkt online stellen. Ich möchte gar nicht so sehr auf das technische Thema eingehen, aber wir sind, was das betrifft, schon sehr streng. Die Standortfreigabe durchläuft auch mehrere unabhängige Teams. Das heißt, es gibt ein Team, das kümmert sich um das und dann gibt es noch ein Team, das kümmert sich um das. Und erst wenn wirklich alle durch die Bank weg ihr Go gegeben haben, erst dann landet der auch drauf. Und dann, weil ich auch vorhin gesagt habe, oder weil du vorhin die Frage hattest wegen KI, es gibt dann immer noch Standorte, die dann wirklich da nochmal als hochkritisch aussortiert werden. Die landen dann persönlich bei mir und die kann dann nur ich freigeben. Ablehnen kann immer jeder. Und das ist dann quasi nach oben hin gestaffelt, dass sie nach oben hin, umso weiter die Richtung Veröffentlichung kommen, umso einen höheren, ja, weiß ich nicht, Rang oder Posten. Also wir haben keine Ränge und keine Posten, aber ja, du weißt, was ich sagen möchte. Ja. Wir benutzen jetzt sowas nicht, wir sagen jetzt nicht, naja, ich darf Standorte freigeben, ich bin was Besseres. Aber bei uns gibt's das nicht. Also bei uns ist egal, ob du WhatsApp machst, ob du Kommentare moderierst, Fotos moderierst, Standorte, jeder ist gleich viel wert. Aber es gibt halt Personen, die haben sich halt schon sehr viel Vertrauen erarbeitet, dass die eben dann halt dann auch mittlerweile solche Positionen übernehmen dürfen. Und wie gesagt, und alles, was dann wirklich ultra heiß ist, kommt dann zu mir und dann habe ich dann nur noch die finale Möglichkeit zum Freigeben oder halt dann zum Ablehnen. Aber ablehnen darf jeder.
Ich habe gerade so einen lustigen Gedanken in meinem Kopf. Du bist eigentlich kein Betreiber einer Plattform, du hast eine Firma. So kann man das nennen schon fast, weil dieses ganze Konstrukt, weißt du, ich schmunzel gerade so ein bisschen, weil du sagst eben, es gibt dich als Entwickler quasi und dann gibt's Moderatoren und Administratoren und jeder hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Das ist wie eine kleine Firma eigentlich mittlerweile.
Ja, tatsächlich ist das so. Also zum einen, der Lost Place Club ist natürlich auch als Firma eingetragen, auch wenn das Ganze ein Nullsummenspiel ist, muss ich natürlich trotzdem, weil ich ja auch Einnahmen generiere und Ausgaben habe, muss ich das natürlich auch als echte Firma anmelden. Aber intern ist es tatsächlich auch so wie so eine Art, ja, kleine Firma, so jeder hat so seinen eigenen Tätigkeitsbereich. Wir haben auch wirklich für jeden Tätigkeitsbereich eine eigene WhatsApp-Gruppe. Also es gibt einmal eine, wo alle drinne sind, wo das komplette Team drinne ist, und dann werden die quasi auf einzelne Gruppen noch aufgesplittet. Das heißt, dass alle, die Standorte bearbeiten, haben dann ihre eigene Gruppe. Alle, die Kommentare und Fotos machen, haben ihre eigene Gruppe. Ja, und so sind die halt dann alle sortiert. Und ja, und dann geht es natürlich auch nach Vertrauenslevel. Geht das dann so ein Stück weit nach oben. Also nicht jeder darf alles machen. Das war auch für mich sehr schwierig zu Beginn, Personen zu vertrauen, die ich gar nicht kenne. Ich habe wirklich, solange es ging, alles noch alleine gemacht. Also selbst wo die Seite schon richtig, naja, im Hype schwierig, aber halt, wo die schon sehr, sehr bekannt war, habe ich immer noch alles selber gemacht, weil ich Angst hatte, jetzt ist mein Rechner wieder, weil ich Angst hatte, dass jemand da Murks betreibt, aber ja. Und so ist das halt dann eben dann auch entstanden, dass dann die Personen und die Moderatoren und Administratoren dann mit mir und mit der Plattform dann gewachsen sind. Und das, da ist es halt auch noch so in meinem Kopf, dass ich halt wirklich versuche, das wirklich mal so nach Zwei-Augen-Prinzip, dass einer keinen Blödsinn machen kann. Dass selbst wenn einer auf die Idee kommt, der macht Blödsinn, gibt es immer noch einen anderen, der es gegencheckt. Und dann gibt es immer noch mich, der es im allerschlimmsten Fall immer noch mal gegenchecken muss, wenn irgendwas auffällig ist.
Die Frage stellt sich mir auch, wenn du mal verhindert bist, sage ich mal, dass du nichts machen kannst an der Seite. Wer übernimmt diesen Part? Also bleibt das dann quasi alles liegen, das, was du eigentlich machst, oder hast du dann auch eine Vertretung?
Also es gibt ja, wie gesagt, diese Vertrauenspersonen, die haben genauso Entscheidungsgewalt wie ich, nur halt wirklich bei so richtig heißen Sachen, wo es halt wirklich um die Existenz geht oder wo es wirklich um richtig rechtliche Fragen geht, dann bin natürlich ich dann immer die letzte Instanz. Aber so habe ich natürlich die Vertrauten, die genauso entscheidungsbefugt sind, weil ich weiß, die entscheiden auch genauso wie ich. Aber angenommen, ja, du meinst jetzt, wer dann zum Beispiel die E-Mails beantwortet, wenn ich jetzt nicht mehr bin, oder wer?
Ja, generell,
es gibt ja zum Beispiel auch gewisse Dinge, die kann nur ich. Die möchte ich niemanden anders in die Hände geben. Das möchte ich gerne für mich behalten. Da habe ich tatsächlich niemanden. Da habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Das meiste ist auch gar nicht schlimm, wenn es liegen bleibt, dann bleibt es halt liegen. Und dann wird halt mal ein Standort weniger veröffentlicht. Dann ist es halt so, dann bleibt er halt, sag ich mal, so lange in der Warteschlange liegen, bis ich wiederkomme. Ja, bei E-Mails wird es halt dann schwierig. Da habe tatsächlich nur ich Zugriff. Da müsste ich mich vielleicht mal, gut, dass du es ansprichst, vielleicht mal irgendwie ein Notfallsystem überlegen, dass wenn ich mal irgendwie wirklich, man hofft es natürlich nicht, aber vielleicht mal einen Unfall habe oder irgendwas und dann verhindert bin. Also auch selbst im Urlaub, ich habe immer meinen Laptop dabei, egal wo ich bin. Also ich kann immer überall, von überall alles machen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal gesundheitlich so stark eingeschränkt bin, dass ich gar nichts machen kann, ja, dann bleibt es liegen.
Genau, siehst du, das war jetzt vielleicht auch ein Anstoß für dich, dass du dir darüber Gedanken machen kannst.
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
Ja, Kevin, wir sind nun am Ende der Folge angekommen und ich wollte dir nochmal Danke sagen für deine Zeit und dass du uns hier heute Frage und Antwort gestanden bist. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Leute, die mir Fragen zugesendet haben, nun heute Antworten darauf bekommen haben bzw. gefunden haben. Und auch alle anderen, die dieses Thema sehr interessiert hat, mal da so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen haben, so wie das abläuft oder wer auch diese Person einfach ist, die sowas betreibt. Und ich habe lange darüber überlegt, ob wir nun den Namen in dieser Folge stehen lassen oder ob wir den zensieren. Aber ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand das rausfinden möchte, dann tut er das sowieso mit oder ohne Namen. Und ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, dass das keine Dauerwerbesendung ist oder war heute hier. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder tun und lassen kann, was er will und was er möchte. Und genau, jeder für sein Handeln eigenverantwortlich ist. Und ja, alle anderen, wir hören uns natürlich mit einer regulären Folge nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, tschüss.
Tschüss.
Hi du, danke, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und wenn du jetzt keine weitere davon verpassen möchtest, dann abonniere doch super gerne diesen Podcast, entweder bei Spotify oder natürlich der Plattform deiner Wahl. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann folg mir doch gerne auch bei Instagram. Da poste ich nicht nur natürlich die Folgen, sondern auch ein bisschen was Privateres oder wenn ich auf Tour bin. Dort findest du mich auch unter Lost and Found der Podcast und besuch doch auch mal gerne meine Website www.lostandfoundpod.de. Bis bald!